Kennt ihr das? Ihr hört vom Abschnitt in der Bibel und habt dann gleich so alle möglichen Gedanken im Kopf. Ah ja, genau, das war so, da kam der zu dem und dann war das und hier und da und so weiter. Geht mir immer wieder so. Hinterher denke ich dann so, Mist, sollte mal öfters in meine Bibel reingucken. Vielleicht ist mein Kopfwissen doch nicht immer so ganz das Wahre, das ist manchmal ausbaufähig. Ich möchte mit euch heute gemeinsam einen Text aus dem Lukas-Evangelium anschauen. Jeder hat ihn wahrscheinlich schon einmal gehört. Den Abschnitt, der vom reichen Mann und dem armen Lazarus handelt. Bevor ich mich intensiver mit dem Text befasst habe, habe ich erstmal ja so überlegt, was mir so für Gedanken im Kopf kommen zu dem Text. Ich dachte dann so, ja klar, irgendwie so typischer Evangelisationstext, irgendwie, da war ein reicher Mann, lebt irgendwie ohne Gott ins Haus und Brauchs, macht, was er will. Vor seiner Tür war der arme Schlucker, der Lazarus, hat irgendwie nichts gehabt, aber an Jesus festgehalten und deshalb irgendwie ist es besser, ich bin arm, halt an Jesus fest und der Rest wird dann schon mit der Ewigkeit, da geht es mir dann besser. Ich kann den Text, wenn ich will, irgendwie für eine evangelistische Predigt verwenden. Aber für mich persönlich, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Ich packe ihn mal in die Schublade, für mich gerade nicht mehr so wichtig, betrifft mich nicht wirklich. Ich habe den Text dann gelesen und musste dann feststellen, dass in meiner Bibel andere Informationen zu finden waren als in meinem Kopf. Es stand nicht einmal in dem Text irgendwas drin von gottesfürchtig leben, Jesus im Herzen, auf Gott vertraut oder irgendwas, was in die Richtung geht. Ich muss also mit meiner Vermutung ein bisschen daneben gelegen haben. Also Schublade wieder auf, rausholen, nochmal von vorne anfangen. Betrifft mich wohl irgendwie doch der Text oder könnte sein. Denn wenn ich so überlege, ja okay, da geht es um einen reichen Mann. Selber habe ich auch ein bisschen Geld, vielleicht nicht ganz so viel. Ich habe ein Auto, ich habe einen Computer, immer genug zu essen. Kann in Urlaub gehen und mir auch sonst das ein oder andere leisten. Habe ich jetzt das Problem, dass mir am Ende irgendwann mal so gehen wird wie dem reichen Mann? Will ich jetzt auch nicht unbedingt. Also irgendwas anderes muss wohl hinter dem Text stecken. Lesen wir ihn mal zusammen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Lukas Kapitel 16 ab Vers 19. Es war einst ein reicher Mann. Er kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen und schicke mir Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, du hast in deinem Leben deinen Anteil an Guten bekommen. Und andererseits, Lazarus hat nur das Schlechte empfangen. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch hinüberkommt, selbst wenn er wollte. Und von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Dann, Vater, sagte der Reiche. Schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete: Sie haben Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein. Es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen. Dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm: Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Jetzt fangen wir mit diesem Text an. Wenn wir die Verse davor lesen, stellen wir fest, dass Jesus diesen Abschnitt an seine Jünger und speziell auch an die Pharisäer gerichtet hat. Menschen, die sich mit Gott beschäftigen, die mit Gott was am Hut haben. Ebenso hat er sie im Vorfeld darauf aufmerksam gemacht, was im Alten Testament steht, der Schrift, die damals vorhanden war. Was in den Gesetzen und an den Geboten sich nichts ändern wird. Vers 17 heißt es: Doch eher vergehen Himmel und Erde, als dass auch nur ein einziges Strichlein vom Gesetz hinfällig wird. Die Pharisäer sahen sich damals als vorbildliche Nachfolger Gottes, die jedes Gesetz so genau hielten, wie es nur ging. Und neben den Gesetzen war ihnen aber auch ihr Geld sehr wichtig. Auch das lesen wir in den Versen vorher. Dort heißt es: Das hörten auch alles die Pharisäer, die am Geld hingen, und sie redeten verächtlich über Jesus. Da sprach er zu ihnen: Vor den Menschen erweckt er den Eindruck, ein gottgefälliges Leben zu führen. Aber Gott kennt euer Herz. Was in den Augen des Menschen groß ist, das ist vor Gott ein Gräuel. Und anschließend an das erzählt Jesus dieses Gleichnis. Aber wir wissen, die Pharisäer stehen da und hören zu, sein Jünger sind da und hören zu. Mit dem, was Jesus im Vorfeld gesagt hatte, müssten die Pharisäer auch so weit sein, dass sie so nachdenken über die Geschichten, die Vorschriften aus dem Alten Testament und da so das eine oder andere vor Augen haben. Denn sie beschäftigen sich ja tagtäglich damit. Schauen wir uns mal die Charaktere an, die wir vorfinden. Wir haben einen Reichen, namenlos. Hat uns also nicht zu interessieren, wie er heißt, wo er herkommt. Aber er gehört mit Sicherheit zur gesellschaftlichen Oberschicht. Er kann sich die teuersten Klamotten der damaligen Zeit leisten. Und zwar hier und da eine Feier, Freude, fröhliches Beisammensein angesagt. Über seine religiöse Gesinnung erfahren wir nichts. Vielleicht war er immer dabei, wenn in der Synagoge etwas geboten war. Vielleicht hat er sich aber auch niemals dort blicken lassen. Was wir aber wissen, dass er ein Haus hatte, mit einem Tor davor. Und hier finden wir einen Armen liegen. Er trägt den Namen Lazarus. Ein passender deutscher Name hierfür wäre Gott hilft. Denn übersetzt heißt es einfach, Gott hilft. Und dadurch wird eigentlich schon ein Teil der Pointe der Geschichte vorweggenommen. Gott wird helfen. Der Arme sitzt nun da, er hat nichts. Wir wissen auch nicht, ob er sich freiwillig dorthin gesetzt hat oder man ihn schnell mal dort abgeladen hatte, dass er nicht mehr auf der Tasche liegt. Aber er hat ein großes Vorhaben. Er will sich ernähren von den Krümeln, die vom Tisch fallen, und da ein paar abhaben, um seinen Hunger zu stillen. Aber auch das scheint nicht zu funktionieren. Kam noch schlimmer. Er war auch krank. Er hatte Geschwüre im Körper und hätte sich wahrscheinlich auch gefreut, wenn diese jemand behandelt hätte. Aber auch das blieb aus. Nichts passierte, außer dass noch die Hunde kamen und an seinen Geschwüren leckten. der Reiche jedes Mal, wenn er aus seinem Haus ging und wieder in sein Haus zurückkam, musste er über den Armen drübersteigen, denn er lag ja vor seinem Tor. Er konnte also nicht anders in sein Haus rein, außer über diesen Armen. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass der Reiche später irgendwann sagen kann, ja, ich habe den gar nie gesehen, der war irgendwie, also vor meinem Haus habe ich den nicht gefunden, der war nicht da. Wenn wir zu unseren Zuhörern zurückkehren, sie werden sich wahrscheinlich auch irgendwie ein Bild in dieser Art gemacht haben, über die beiden Personen. Und sich dann auch die Frage stellen, ja, warum bekommen wir das jetzt zu hören? Jesus, was hast du da vor? Warum erzählst du uns das gerade? Die Frage habe ich mir auch gestellt und hoffe, ich kann jetzt darauf ein paar Antworten geben. Jesus spricht die Pharisäer an, die sich oft für was Besseres gehalten haben. Somit ist es naheliegend, dass sie sich eventuell auch mit dem Reichen identifizieren können. Denn er war ja auch so gesellschaftliche Oberschicht, bisschen Geld da, das Geld war ihm wichtig. Und wenn man so den Armen beschreibt, der nichts mehr hat, von Geschwüren bedeckt ist, ist es möglich, dass ihnen ein Mann aus dem Alten Testament eingefallen ist. Dort gab es auch einen, der mit Geschwüren bedeckt war. Er konnte nichts dafür und hat trotzdem weiter an Gott festgehalten, weil er wusste, dass es der richtige Weg war. Es handelt sich um Hiob. Zur damaligen Zeit war im Judentum der Glaube weit verbreitet, dass Krankheit eine Strafe infolge von Sünde war. Und viele Kranke haben es dann einfach verdient, krank zu sein. Also warum sollte man ihnen denn helfen? Es reicht doch, dass wir sie da liegen lassen, dass wir sie nicht vertreiben. Sollten die Zuhörer aber wirklich an Hiob gedacht haben, muss ihnen auch klar geworden sein, dass das nicht der Fall sein kann. Hiob litt ohne eigenes Verschulden. Leid ist nicht die Folge von Sünde. Das hat Jesus auch seinen Jüngern mal klar gemacht, als sie ihn Blinden am Straßenrand sahen und Jesus dann fragte, ja, was hat der oder was haben seine Eltern gemacht, dass es ihm jetzt so geht? Hiob, wenn wir da weiter gucken, er hat dann später Besseres erfahren. Lazarus auch. Aber wir können nur spekulieren, ob es daran liegt, dass er an Gott festgehalten hat. Denn außer seinem Namen, Gott hilft, ist hier nichts erwähnt, was irgendwie in die Richtung deutet. Es sterben nun beide, ohne eigenes Zutun. Kommen sie wieder zu sich. Lazarus an der Seite von Abraham und der Reiche im Totenreich. Es geht ihm schrecklich, dem Reichen. Er wünscht sich sehnsüchtig irgendeine Art von Besserung. Er ruft zu Abraham hinüber und spricht ihn als Vater an. Von dem her, da können wir wieder davon ausgehen, der Reiche in unserem Text ist Jude, denn Abraham ist der Stammvater. Er wünscht sich, dass Abraham irgendwas für ihn tut. Er hat die Idee, ein Tropfen Wasser von Lazarus könnte ihm doch helfen. Aber diese Vorstellung ist eigentlich genauso utopisch, wie sich Lazarus vorher von Brotkrümeln ernähren würde. Ich weiß nicht, wenn ihr mal anguckt, was auf eurem Brotschneidebrett hinterher übrig ist, nach dem Brotschneiden, glaubt, da denkt keiner, dass er da davon satt werden könnte. Aber Abraham macht ihm dann auch gleich klar, dass dies unmöglich ist. Und sowieso, er hatte doch jede Menge Gutes auf Erden. Alles Gute auf Erden, steht im Text. Lazarus aber hatte nur das Schlechte und bekommt nun seine Entschädigung dafür. Und der Reiche muss jetzt einfach leiden. Aber das würde jetzt heißen, wenn wir hier an dieser Stelle aufhören mit dem Text und uns nicht weiter damit beschäftigen. Okay, wenn es uns hier auf der Erde gut geht, dann haben wir später einfach mal Pech gehabt, dann wird es uns schlecht gehen. Ist einfach so. Gott ist ein gerechter, ausgleichender Gott und er gleicht einfach, ja, ist alles wieder aus, ein Maß in zwei verschiedenen Zeiten. Aber ich glaube, es ist nicht so einfach. Und so kann es auch nicht sein mit Gottes Gerechtigkeit. Wenn ich so zurückdenke an Anfang, ja, ich habe alles, was ich brauche. Mir geht's gut. Wenn ich mich mit anderen Leuten auf der Welt vergleiche, geht's mir überdurchschnittlich gut. Ich soll später zu leiden haben. So habe ich mir meine Zukunft nicht unbedingt vorgestellt. Von dem her, gucken wir mal weiter im Text. Gucken wir mal, was sich denn doch alles dort kommt. Abraham hat dem Reichen nun klar gemacht, dass der Zug abgefahren ist. Dass sie jetzt keine Möglichkeit mehr hat, irgendwas zu ändern. Dann macht der Reiche was Außergewöhnliches. Er denkt nicht an sich, sondern er denkt an andere. Denn es muss ihm bewusst geworden sein, okay, hier kann ich nichts mehr ändern. Es muss vorher irgendwas passieren. Es muss zu Lebzeiten auf Erden, muss irgendwas anders laufen, damit ich nicht so hier sitze. Er erzählt Abraham von seinen 5 Brüdern und dass diese unbedingt gewarnt werden müssen. Er wünscht sich, dass Lazarus das übernimmt. Als ich das so gelesen habe, dachte ich auch, ja okay, der reiche Mann versucht jetzt alles Mögliche, um noch irgendwie irgendwas gerade zu biegen, irgendwas hinzukriegen. Aber Lazarus zu schicken, macht für mich in dem Fall genauso viel Sinn, wie sich die Zunge mit einem feuchten Finger zu kühlen oder von ein paar Brotkrümel satt werden. Lazarus lag vor dem Tor des Mannes. Jeder, der zu dem reichen Mann kam, muss den Lazarus gesehen haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so seine Geschwister, die besucht man doch ab und zu mal. Geht mal hin und sieht, wie es bei denen aussieht, wie es bei denen zugeht. Also wahrscheinlich wusste jeder von diesen 5, wer Lazarus war und dass er da vor dem Tor rumlag. Lazarus kommt dann so an, hey Jungs, hier, euer Bruder schickt mich, dem geht's nicht so gut, aber er hat da ein paar Tipps für euch, dass es euch besser geht. Hört mir mal zu, macht so und so und so und dann wird es wieder. Ich glaube, die hätten ihn nur ausgelacht und fortgejagt. Weil er lag vorher vor dem Tor, keiner hat ihn beachtet und jetzt kommt er an und will ihnen erzählen, wie es eigentlich wirklich läuft. Bisher war er nichts wert. Abraham sagt dann aber auch, dass es völlig unnötig wäre. Der Mose, die Propheten, da steht alles drin, was sie wissen müssen. Wenn wir jetzt wieder zurückdenken, wer unsere Zuhörer sind, die kannten sich besonders gut aus. Bei Mose, bei den Propheten. Tagtäglich haben sie sich damit beschäftigt und die Schriften studiert. Abraham sagt, ja, warum soll noch irgendwas passieren? Alles, was nötig ist, ist vorhanden. Deine Brüder können darauf zugreifen. Das ist nun der Punkt, wo wir denken können, dass uns ein Stein vom Herzen fallen kann. Wir sagen können, okay, es kann uns hier auf Erden auch gut gehen. Und es muss nicht ewige Qualen zur Folge haben, wenn wir reich sind, wenn es uns besser geht als anderen. Im Propheten steht nirgends drin, dass es schlecht wäre, Geld zu haben oder es zwangsweise immer ins Verderben führt. Aber sie sind sich in einem einig. Die Juden sollen ein Vorbild sein. Die Propheten sind leidenschaftlich eingestanden für soziale Gerechtigkeit und haben das Volk immer wieder daran erinnert, dass Gott sie auserwählt hat, als Volk, das ein Vorbild sein soll. Damit die Völker ringsumher einen Unterschied bemerken. Sie sollen ein Vorbild sein im Leben untereinander und ein Vorbild sein in der Beziehung zu Gott hin. Ein Beispiel dafür wäre Amos. Er wurde nach Israel geschickt, wo Jerobeam II. Das Land gut aufgebaut hat. Er hat dem Land viel Wohlstand verschafft. Und jetzt herrschten katastrophale Zustände. So heißt es von Amos: Ihr unterdrückt die Schwachen und schindet die Bedürftigen. Ihr verlangt vom Hilflosen Pachtgeld und wollt Kornabgaben von ihm. Ihr nimmt Bestechungsgelder an und verweigert dem Armen das Recht. Wenn wir im Gegenzug dazu an die Gesetze angucken, die Mosebücher, stellen wir fest, Gott wollte von Anfang an nie, dass es so weit kommt. Wenn das Volk danach gehandelt hätte und gelebt hätte, wie Gott sich das am Anfang vorgestellt hatte, dann hätte Amos bei seinem Vieh und bei seinen Maulbeerfeigen bleiben können. Er hätte nicht das Volk daran erinnern müssen, das, was an ihrem Lebenswandel nicht passt. Gott hat seinem Volk das Land zum Nutzen gegeben. Er hat es ihnen nicht als Eigentum gegeben, sondern sie durften es haben und bebauen. Es konnte auch zur Schuldentilgung verwendet werden. Es sollte dann aber in erster Linie in der Sippe bleiben. Und wenn dies nicht ging, hätte spätestens alle 50 Jahre jeder sein Land zurückbekommen, im sogenannten Jubeljahr. Aber viele Forscher sind sogar am Überlegen, ob dieses Jubeljahr vom Volk Israel überhaupt einmal gefeiert wurde. Oder ob es einfach nur ein Fest war, das Gott ihnen geschenkt hat, das alle 50 Jahre hätte gefeiert werden sollen, aber niemals gefeiert wurde. Verhungern und ohne alles zu verenden, hätte für den Juden eigentlich niemals ein Thema sein müssen. Der Reiche gibt sie aber nicht zufrieden mit dem, was ja in den Propheten und in den Mosebüchern alles steht. Er meint, es reicht noch nicht, es müsste noch jemand von den Toten kommen. Dann würde das Ganze erst glaubhaft sein. Es reicht nicht, dass alles da steht, dass man das lesen kann. Gewisserweise macht der Gott jetzt dafür verantwortlich, dass es ihm so geht. Er wirft Gott vor, es gab nicht genügend Hinweise. Er stand zwar da, aber das war es dann auch. Gott hätte irgendwie mehr Beweise vorlegen müssen. Er hätte klarere Botschaften schicken müssen. Noch bessere Prediger, die das noch besser verdeutlichen. Oder aber jetzt einfach jemand von den Toten. Dann wird es glaubhaft. Dann würde es auch funktionieren. Dann würden auch alle danach leben. Aber Abraham meint nur, dass es nichts ändern würde. Wer dem Geschriebenen nicht glaubt, der wird sich auch nicht von einem Auferstandenen überzeugen lassen. Ich bin der Meinung, dass Jesus mit diesem Satz auch selbst in seine Zukunft gesprochen hat. Er wird in kurzer Zeit sterben und von den Toten wieder auferstehen. Aber bei den Juden wird kaum Veränderung sichtbar sein. Der Reiche hätte sich also vor dem Tod besser mit den Schriften und mit den Propheten auseinandersetzen sollen. Und vor allem nicht nur lesen, sondern auch danach handeln. Die Propheten haben die soziale Ungerechtigkeit angeprangert und die Beziehung zu Gott. Beziehung zu Gott können wir in unserem Text jetzt nicht finden. Kommt nichts drin vor. Aber die soziale Ungerechtigkeit, richtige Unbarmherzigkeit können wir dort entdecken. Der Lazarus wird einfach so liegen gelassen. Wenn wir uns Gerechtigkeit in der Bibel anschauen, finden wir nirgends etwas, dass alle völlig unparteiisch über einen Kamm geschert werden und es jedem gleich geht, jeder das Gleiche bekommt. Vielmehr sieht Gottes Gerechtigkeit so aus, dass klar ist, wer was hat, gibt dem ab, der nichts hat. Es wird so oft betont, für die Armen, die Kranken, die Witwen und die Waisen einzustehen. Für alle Benachteiligten. Und durch dieses Einsetzen für die Hilfsbedürftigen wird Frieden gestiftet. Denn jeder kann leben und ist nicht durch äußere Umstände im Nachteil. Denn anderer steht für ihn ein. Es muss keiner sich beschweren, dass er irgendwie zu kurz kommt, dass er nicht überleben kann. Denn wenn ich zu wenig habe, um zu leben, gibt es einen anderen, der mich unterstützt, der mir hilft. So versteht Gott Gerechtigkeit, so sieht Gottes Plan aus. Denn dass Gott nicht einfach so das Gleiche für jeden sieht, dass jeder einfach einen Laib Brot kriegt und fertig, denke ich, sieht man auch daran, dass Gott den Menschen unterschiedliche Talente gibt. Unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Aufträge und rüstet einen dafür auch unterschiedlich aus. Von dem her, warum soll Gott jetzt beim materiellen Wert so sehen, dass jeder einfach das Gleiche hat? Es wird auch da Unterschiede geben. Es ist also nicht das Problem, reich zu sein, im Wohlstand zu leben. Das Problem liegt darin, wie gehe ich damit um? Und ich denke, wenn Gott einmal darüber richten wird, ist es ihm auch völlig egal, ob man Christ ist oder nicht. Wenn wir dafür gerade stehen müssen, wie wir mit unserem Reichtum umgegangen sind und wie wir für die soziale Gerechtigkeit eingestanden sind, wie wir da ein Vorbild sind, gibt es nicht irgendwie einen Nachfolge-Jesus-Bonus? So nach dem Motto, ach stimmt, du hast ja meinen Sohn im Leben aufgenommen und mir auch ab und zu dafür gedankt, dass es dir irgendwie so gut geht. Naja, dann passt ja alles, dann sehen wir da einfach mal drüber hinweg. Als Teil seines Volkes, als seine Kinder, hat uns Gott ganz klar den Auftrag gegeben, so zu leben, wie er es geplant hat. Und in diesem Leben ein Vorbild zu sein. Ein Vorbild zu sein, damit die anderen sehen, dass bei uns was anderes ist, dass wir irgendwas anderes haben, irgendwas, was besser ist. Er hat Israel als sein Volk berufen, um auf dieser Welt seine Liebe vorzuleben und seine Gerechtigkeit zu zeigen. Und dies sollte einfach das Vorbild sein, wie sie miteinander umgehen und wie sie in der Beziehung zu Gott stehen. Durch Jesus haben wir nun die Möglichkeit bekommen, Teil dieses Volkes zu sein, Teil dieser Familie zu sein, die als Vorbild leben soll. Wir können Gottes Vorstellungen von dem Leben auf dieser Erde sichtbar machen, indem wir unseren Lazarus beispielsweise nicht verrotten lassen. Ich kann dir nicht sagen, wo sich dein Lazarus derzeit befindet und was er tut. Aber ich habe so überlegt, okay, wo ist denn Lazarus in meinem Leben? Wo ist der eine, der in meinem Leben interessant sein kann? Ich habe dann überlegt, ja, der eine sitzt möglicherweise in Bangladesch oder Kambodscha und näht für 10 Euro im Monat mein T-Shirt. Der andere steht in Guatemala und pflückt Kaffeebohnen für 300 Euro im Jahr. Und noch mal einer sitzt in Afrika, hat kein Land mehr, um sein Gemüse anzubauen, nur dass mein Hühnchen im Aldi Soja zu essen hat. Ich denke, wenn ich noch weiter drüber nachdenke, würde mir noch der ein oder andere weitere Lazarus in meinem Leben einfallen. Und ich könnte heute Mittag noch sitzen und denken, ah ja, der wäre vielleicht noch und der wäre vielleicht noch. Ich glaube, wenn jeder so nachdenkt, fällt bestimmt jedem Lazarus ein in seinem Leben, den wir vielleicht zu lange vor unserem Tor haben verhungern lassen. Wenn wir den Text anschauen, den wir eben gelesen haben, sehen wir darin, wenn wir ungerecht sind, muss uns Gott keine Gerechtigkeit entgegenbringen. Weiter muss uns auch klar sein, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir Teil dieses Volkes sein wollen, das als Vorbild lebt, dann sollten wir auch als Vorbild leben. Es wird nicht noch eine extra Botschaft für uns geben. Es kommt nicht irgendwie noch ein extra Prediger, der nochmal mehr erzählt. Es wird nicht einer von den Toten nochmal auferstehen und nochmal und sagen, hey, hier, da steht doch was. Nein, wir haben Gottes Wort und das muss uns genügen, was dort drin steht. Ohne weitere extra Botschaft. Ich denke, mir wurde dadurch klar, warum dieser Abschnitt in der Bibel drin steht. Wir sind Teil seines Volkes, und wir sollen dementsprechend als Vorbild für die anderen Völker sein. Mir hat das Kreuz als visuelles Mittel dazu geholfen, an die Vorbildfunktion zu denken. Wir haben hier einen Balken, der von unten nach oben geht. Wir sollen ein Vorbild sein in unserer Beziehung zu Gott hin. Und wir haben einen Querbalken auf einer Augenhöhe. Wir sollen ein Vorbild sein mit unseren Mitmenschen, die uns gegenüberleben, wie wir mit ihnen zusammenleben. Ich weiß, das sind recht harte Worte und ich musste auch während der Ausarbeitung viel darüber nachdenken, wie ich lebe, wie ich Gerechtigkeit auslebe und wie ich mit meinem Reichtum umgehe, mit wem ich mich vergleiche, ob ich reich bin oder ob ich eigentlich doch recht wenig habe. Will ich meinen Überfluss für mich behalten oder bin ich bereit, ihn zu teilen mit einem, der Mangel leidet? Ich musste mich oft fragen, ob ich schon ein Vorbild bin oder ob mein Lazarus noch unbeachtet irgendwie vor meinem Tor liegt. Gott wird für ihn einstehen. Aber mir wäre es lieber, ich finde ihn selber. Ich kann ein Vorbild sein und für ihn einstehen. Ich möchte enden mit einem Zitat von Martin Luther, das, wie ich finde, recht treffend da dazu passt, was wir gehört haben. Martin Luther hat einmal gesagt, denn wer Gottes Güte fühlt, der fühlt auch seines nächsten Unglück. Wer aber Gottes Güte nicht fühlt, der fühlt auch nicht seines nächsten Unglück. Wo keine Liebe ist, da ist kein Glaube. Und wo kein Glaube ist, da ist auch keine Liebe. Denn es will und muss beides beieinander sein. Amen.